herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Du hörst es, ich bin tatsächlich wieder ein bisschen angeschlagen. Der Kita sei Dank. Immer noch sehr, sehr glücklich, dass wir sie haben und immer wieder angeschlagen. Aber bin schon auf dem Weg der Besserung, nur noch meine Stimme muss nachziehen. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich um das Thema Kommunikation. Und dazu stelle ich dir heute auch ein ganz besonderes Konzept vor und habe dafür auch einen ganz besonderen Gast. Unzufriedenheit, habe ich festgestellt, entsteht auch häufig in einem Miteinander, das nicht gut ist oder nicht gut läuft. Und ganz viele Probleme entstehen durch Missverständnisse oder dadurch, dass Menschen aneinander vorbeireden. Und selbst wenn man es dann anspricht, ist es nicht eine Garantie dafür, dass es besser wird. Manchmal verschärft es sogar die Fronten noch, denn nur weil ich etwas anspreche, heißt es nicht, dass der andere es auch annehmen kann oder dass es überhaupt bei ihm ankommt und nicht gleich sozusagen auf eine Abwehrreaktion stößt. Wie schaffe ich es aber so zu kommunizieren, dass das Gesagte beim anderen auch ankommt und der es dann auch annehmen kann? Ein super Konzept dazu ist die gewaltfreie Kommunikation und dazu spreche ich heute mit dem Trainer für gewaltfreie Kommunikation, Hergen Sasse. Ich bin ein großer Fan seiner Arbeit und habe ihn in meinem Projekt 30 Jobs in einem Jahr vor 7 Jahren schon einmal begleitet in seiner Arbeit und ja, nicht ganz zufällig ist er auch noch mein Cousin. Es ist heute sozusagen ein Familiengespräch. Mein Name ist Janike Stör, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir ganz viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge. Hergen, total schön, dass du heute da bist. Wir kümmern uns heute um ein etwas sperriges Thema. Vielleicht, also zumindest die Begrifflichkeit für das Konzept, über das wir sprechen werden, finde ich etwas sperrig. Es heißt nämlich gewaltfreie Kommunikation, ist aber, finde ich, eine Zauberwaffe.
Ja, eine Waffe. Schön, dass du das immer in Bezug auf Gewalt verwendest. Sehr gut. Ja, könnte man als Zauberwaffe bezeichnen, ja. Das ist gut.
Hast du einen besseren Begriff?
Ich habe es noch nie als Waffe benutzt, aber ich glaube, man könnte, ja, ich bin mir nicht sicher, ob Waffe das trifft. Also ich würde sagen, das ist einfach eine Brücke. Ne? Eine Brücke oder ein Fenster statt einer Mauer. Vielleicht sagen wir das so. Dass wir können Mauern einreißen damit. Wir hätten vielleicht einen Hammer, um Mauern einzureißen.
Oder eine Zauberentwaffnung. Oder ein Zauberentwaffner.
Ja, genau. Ja. Das ist so ungefähr wie dieser Panzer, der Herzen schießt, weißt du, oder Blumen schießt. So könnte man das, glaube ich. Das Bild, kennst du das? Ich finde das total cool. Ja,
ist es nicht von Banksy?
Kann sein, ja. Auf jeden Fall trifft es das, glaube ich.
Ich habe ja erst spät, auch glaube ich auch durch meine Coaching-Ausbildung erst, da kommt man ja nochmal dazu, so Dinge anders zu reflektieren und anders zu sehen, nochmal mehr Perspektiven einzunehmen, aber sehr spät erst erkannt, dass ganz, ganz viele Konflikte, die ich so vielleicht auch im Arbeitskontext hatte, aber auch im privaten Bereich, durch Kommunikation entstanden sind, und B, aber auch durch Kommunikation hätten gelöst werden können.
Ja, ja.
Wie war dein Einstieg zu dem Thema?
Ja, ich komme ja tatsächlich aus dem pädagogischen Bereich. Und damals ging es in der Schule mit dem Schwerpunkt geistige Behinderung darum, wirklich so Konflikte ohne Gewalt eben zu klären. Und ich wusste, dass wir tatsächlich häufig unterwegs sind, sehr gewaltvoll. Wir sanktionieren, wir bestrafen. Es gibt immer noch so einige Pädagogen und Pädagoginnen, die sagen, das muss so sein, so harte Hand, und dann gibt es immer noch so ein Gegenbeispiel, das weiß ich nicht. Also die haben ganz viele Erklärungen dafür, warum Gewalt wichtig ist in der Pädagogik. Und ich hatte immer Bauchschmerzen dabei und habe so gemerkt, das kann es nicht sein im Miteinander. Ich bin auch nicht tough genug, um Gewalt anzuwenden. Also es kommt noch dazu, das ist ganz gut, eine gute Eigenschaft, ich kann das nicht.
So, ne? Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurück machen, weil wenn wir jetzt über Gewalt reden, würde jeder wahrscheinlich jetzt hier, der zuhört, sagen, wir sind ja nicht mehr in dem Level, wo wir irgendwie Rohrstock in der Schule haben. Was fällt für dich unter Gewalt? Also was ist es wirklich Gewalt, was da Platz hat?
Naja, wenn dann Sprüche sind natürlich schon sehr, sehr machtvolle Instrumente. Ne? Wenn du dich so verhältst, dann werde ich dich so bestrafen. Also die Strafe, die steht ja immer noch drin. Ich nehme dir was weg oder ich gebe dir was. Wir haben Ampelsysteme. Ne? Wenn Kinder zu laut sind, für mich zu laut sind, dann sage ich so, jetzt bist du im roten Bereich und ich nehme dir irgendwie eine schöne Sache weg. Also das ist ja schon sehr gewaltvoll. Der andere Punkt, der auch Gewalt ist, das finde ich viel spannender noch, ist das Lob. Also ich arbeite selber tatsächlich viel mit, oder habe damals viel mit Lob arbeiten müssen, sag ich mal, weil es irgendwie so pädagogischer Konsens war und im Miteinander, im Führungsalltag ja auch, ne, lob deine Mitarbeitenden und dann bringen die auch volle Leistung. Aber das ist zum einen mein Maßstab. Also ich lobe aus meiner Erwartung heraus und versuche damit wahrscheinlich dich noch so ein bisschen zu manipulieren, dass du dieses Verhalten öfter zeigst. Also ich versuche dich eigentlich als Marionette zu benutzen. Und das ist schon, das ist ganz klar Gewalt. Also ich kann zwar sagen, wie ich was finde, ich kann dir Feedback geben, aber dich zu loben ist ziemlich herablassend.
Warum also ist das Gewalt?
Warum das Gewalt ist? Weil ich entscheide, was du gut gemacht hast. Also das hat nichts mehr, ich will gar nicht wissen, ob das, was, wie du das findest. Ich möchte auch gar nicht, ich gehe da auch gar nicht mehr drauf ein. Ich sage vielleicht nur, das hast du gut gemacht. Und ich sage, das hast du gut gemacht, weil ich das Verhalten von dir öfter sehen will. Kann man das nachvollziehen?
Das würde für mich bedeuten, dass du unter Gewalt verstehst, alles, wo jemand über jemand anderes verfügt.
Ja, definitiv. Ja.
Okay, das heißt, du hattest das Gefühl in deiner Ausbildung, es geht darum, über andere zu verfügen und das wolltest du nicht.
Genau, Macht über andere auszuüben, statt diese Macht mit anderen zu teilen. Also das wäre das andere, zu verstehen, jeder Mensch ist frei und kann sich immer entscheiden, ob er es tun möchte oder nicht. Im Grunde haben wir immer die Wahl. Ne? Also ziemlich extrem teilweise, aber wir hätten immer die Wahl. Und wenn ich meinem Gegenüber zugestehe, dass er oder sie sich frei entscheiden kann, ob das jetzt getan wird oder nicht, dann bin ich relativ gewaltfrei unterwegs. Weil ich nicht sage, wenn du das nicht tust, dann folgt das hier. Oder das hast du toll gemacht, bitte mach das öfter.
Okay, das heißt, Gewalt beginnt da, wo ich dem anderen die eigene Entscheidungsfreiheit abspreche.
Genau, das finde ich gut, ja, kann man so sagen.
Okay, und dann war es aber in deiner Ausbildung.
Hast du gehört? Finde ich gut. Sag das bitte öfter.
Ja, das ist ja so drin.
Ja, Nike, das ist ja so. Das Blöde an der gewaltfreien Kommunikation ist, im Grunde beobachtet man sich permanent selber und merkt, okay, ne, da kannst du ein anderes Wort verwenden. Aber ich bin auch dafür, macht euch nicht verrückt. Also ich finde das finde ich immer so schwierig an der gewaltfreien Kommunikation. Dieses, das muss so sein. Also wie gewaltvoll ist das denn dann? Also, ne? So, ja.
Okay, das heißt, damals, nochmal zurück auf deine Ausbildung zu kommen, hast du gemerkt, okay, da gibt es das Thema, übe ich Macht über jemanden aus, wie manipuliere ich den vielleicht, aber du wolltest es anders machen und dann hast du was gefunden, welchen Weg eingeschlagen, wie war das?
Ja, dann habe ich im Grunde gesucht und gefunden, im Rahmen der Deeskalation, im Deeskalationstraining, habe ich mal kurz die gewaltfreie Kommunikation aufblitzen sehen und dachte, ja, das ist ganz interessant. Die Trainerin damals sagte dazu aber, und das fand ich auch bis heute irgendwie, ja, okay, ich werte es nicht. Also sie sagt, das ist eine komische Sprache. Also die Leute sitzen da und sprechen über Gefühle. Und ganz ehrlich, das wirkt so ein bisschen komisch. Aber wenn man den Weg geht, dann hat das auch was Cooles, so sagte sie. Und das hat bei mir eher noch ein bisschen diese Schotten oder die Mauer größer gemacht, weil ich hatte keinen Bock, über Gefühle zu sprechen. Und ich wusste, das war ja auch bis dahin, was war das, 24 Jahre lang nicht so Thema, über Gefühle zu sprechen. Und ich habe gedacht, das machst du wahrscheinlich eher doch nicht. Trotzdem habe ich es gemacht. Ich habe gedacht, mach das jetzt einfach, Komfortzone verlassen und guck mal, was passiert. Du kannst ja immer noch so tun, als ob. Du kannst ja sagen, ja, ich bin glücklich. So, ne? Oder was weiß ich, was ich da sage. Ich habe mir vorgenommen, wirklich so eine Mauer zu bauen und zu sagen, ich kann mich ja schützen, ich muss ja nicht über Gefühle sprechen. Ja, und dadurch bin ich dazu gekommen und habe nachher gemerkt, krass, wie mutig gewaltfreie Kommunikation ist, weil ich mich auf Augenhöhe begebe. Also wenn ich weg von meinem hohen Ross gehe, also wenn ich nicht sage, dass ich die Autorität bin, sondern dass ich dich gleichwürdig auf Augenhöhe empfange, dann kann das sein, dass du zu mir sagst, nein, und das kriegen andere mit. Und dann stark genug zu sein und zu sagen, so, das ist okay, ne? Das ist völlig okay. Das ist für mich immer noch so ein Moment, der so immer noch ein Gänsehautmoment, in jedem Kontext, wenn ich dir ein Nein zugestehe und merke so, das ist der, weiß nicht, der Chef, der kommt jetzt zu dem, ne, zum, ich sag mal, zur Verkäuferin und die sagt Nein, ne, zu dieser Person. Und das ist okay. Das ist ein krasser Moment in dem Moment. Also das mal so zu beobachten, das beobachte ich selten in solchen Kontexten, aber wenn, dann ist das sehr lebendig.
So, warum, ne? Warum empfindest du das als krass?
Weil es ja immer noch die Glaubenssätze in uns gibt, dass wir in bestimmten Hierarchien bestimmt funktionieren, dass wir da keine Widerworte geben, weil wir wollen unseren Job ja behalten und wir auch keine Eigenverantwortung übernehmen. Also wir sagen, wir führen aus. Das sind zum Beispiel Dinge, die auch sehr gewaltvoll sind, dass wenn ich einen Auftrag bekomme und den einfach ausführe, ja, was weiß ich, das ist ja wie Krieg, das ist ja, jetzt guck mal, du merkst, ich gehe da viel zu weit. Aber das ist ja im Grunde, ich kriege einen Auftrag für aus und reflektiere überhaupt nicht, warum ich das tue. Also ich bin überhaupt nicht mit mir verbunden und führe einfach aus Angst heraus oder aus manchmal aus Schuld heraus, aber ich tue Dinge nicht mehr verantwortlich. Und ich glaube, in der gewaltfreien Kommunikation, nicht glaube, sondern weiß, dass die Eigenverantwortung ungemein hoch ist. Dinge zu tun oder eben zu lassen. Und wenn ich meinem Chef sage nachher, nö, mache ich nicht, sage ich natürlich wahrscheinlich anders, nein, mache ich nicht, weil damit würde ich die Person verletzen, ist das sehr verantwortlich. Ne? Und das erlebe ich sehr selten im Berufskontext.
Ich habe das mal erlebt tatsächlich, als ich noch im Konzern gearbeitet habe.
Ja.
Da hatte ich einen Personalvorstand, ich war damals im Ausland tätig und ich fand den eigentlich ganz cool, der hat dann aber einen neuen Assistenten bekommen, der auch super auf Zack war. Und der hat mir dann einen Auftrag gegeben im Auftrage des Vorstandes, des Personalvorstands und hat gesagt, ich müsste Praktikantenverträge auflösen, die unter der Dauer von einem halben Jahr waren, weil die Policy hätte sich geändert und jetzt würden nur noch ab halbes Jahr die Verträge laufen. Und da habe ich ihm auch gesagt, nein, das mache ich nicht. Weil ich das total blöd fand, weil die ja schon einen unterschriebenen Vertrag von mir hatten und die sich gefreut hatten auf dieses Auslandssemester, die hatten sich gefreut auf das Praktikum, die haben vielleicht auch schon geplant und meine Vermutung war, dass es gar nicht vom Vorstand kam, weil ich den so ein bisschen auch einschätzen konnte und ich habe gesagt, wenn der das wirklich will, dass ich das tue, dann soll er mir das persönlich sagen.
Ja.
So, aber das war natürlich voll das Ding für mich, das so zu sagen. Aber es hat so einfach gegen meine Werte verstoßen. Ja. Da hatte ich das Gefühl, ich muss das einfach tun.
Welcher Wert stand dahinter für dich?
Das habe ich damals gar nicht so auseinanderdividiert. Aber ich würde sagen, so Zuverlässigkeit. Ich habe ein Wort gegeben und ich möchte das halten. Und ich möchte nicht, weil sich hier irgendeine Policy ändert. So, alle neuen Verträge werde ich natürlich dieser Policy entsprechend vereinbaren. Aber die, die bereits geschlossen sind, möchte ich auch so ausführen.
Ja. Das ist doch GfK vom Feinsten, dann haben wir es ja schon. Also wie krass ist denn das und wie lebendig wird dieser ganze Laden, wenn man da wirklich dann Werte in den Fokus rückt, ne? Wenn man sagt so, oh Janike, die hat diese Werte und im Grunde sind das auch die Werte, die unser Unternehmen hat. Also gehe ich jetzt mal von aus, dass Unternehmen sich auch auf Werte berufen müssen irgendwann, um so einen Konsens zu kriegen. Und wenn wir das schaffen, zum Beispiel durch Leitbilder, wir haben Werte und Verbindlichkeit, Verbindlichkeit sagtest du nicht, du sagtest,
Zuverlässigkeit.
Zuverlässigkeit, genau, ist ein Wert unseres Unternehmens. Dann haben wir das festgeschrieben, vereinbart und dann kann sich jeder in diesem Unternehmen auf diesen Wert nachher auch berufen und kann sagen, ey, das ist jetzt nichts gegen dich, das sind unsere Werte und diese Entscheidung verstößt dagegen. Das macht es nachher natürlich einfacher, aber du warst ja eigenverantwortlich in dem Moment, ne? Das sind deine persönlichen Werte und deswegen finde ich tatsächlich in Unternehmen Leitbilder so wichtig, dass alle mitwirken, alle diese Werte unterschreiben nachher und dann sehr eigenverantwortlich agieren können. Wir haben eine super Basis.
Der Vorstand hat sich übrigens nie bei mir gemeldet.
Ah, okay.
Und die beiden Praktikanten sind auch gekommen und war natürlich auch alles entspannt.
Ja.
Genau, aber das war irgendwie das Riesending, mich da aktiv zu widersetzen und wirklich aktiv Nein zu sagen, obwohl ich in einer niedrigeren Position war. War aber wichtig für mich, so zu sehen, ich kann das auch durchsetzen und zwar ohne, dass es große Konflikte gibt.
Ja. Wie gesagt, also ich beobachte das selten tatsächlich. Es kommt aber darauf an, wo man ist. Ne? Also wie ist die Kindheit dieser Person? Wie stark ist die auch? Ne? Wie mutig kann dieser Mensch sein? Und es gibt total oft Menschen, die dann einfach unzufrieden werden, über ihre Vorgesetzten dann schlecht sprechen, auch mit Kunden oder Kundinnen. Und das ist natürlich Worst Case eigentlich. Aber die sich diesen Schritt nicht trauen, zu sagen, nein, das verstößt gegen meine Werte, sondern die führen immer weiter aus, werden immer unzufriedener. Und machen im Grunde, ruinieren ja den ganzen Laden damit, weil diese Unzufriedenheit, die geht natürlich nach draußen. Ne? Und deswegen glaube ich, ist es super wichtig, eigenverantwortliche Menschen im Unternehmen zu haben, die Nein sagen und dann zufrieden sind, weil sie merken, ja, ich wurde gehört und gesehen und wir sind hier mehr auf Augenhöhe. Und die Hierarchie gibt es zwar, ja, die ist da, aber im Grunde darf ich Nein sagen, ne? Und ich werde auch so wahrgenommen dann.
Vielleicht können wir noch mal wirklich auf die gewaltfreie Kommunikation eingehen. Woraus besteht sie? Wie funktioniert sie? Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen. Kannst du bestimmt, weil du ja Trainer bist.
Ja, also ganz kurz zusammengefasst ist im Grunde, da kommen wir auch wieder, warum ist es Gewalt? Der erste Schritt ist ja die Beobachtung. Also ich beschreibe eine reine Beobachtung und immer wenn ich das tue, dann greife ich niemanden an, weil alles, was objektiv sichtbar oder hörbar ist, also im Grunde über Augen, Ohren wahrnehmbar ist, kann ich auch so wiedergeben. Im Grunde kann man sich bei diesem Punkt vorstellen, eine Kamera, die was aufzeichnet, kann nur das wiedergeben, was reingekommen ist. Und damit sind wir relativ gewaltfrei unterwegs, weil wir keine Wertung, auch kein Urteil und auch gar keinen Vorwurf mit reinpacken können. Das wäre nämlich der Gegenpart, diese Bewertung und alles. Die müssen rausbleiben beim ersten Schritt der gewaltfreien Kommunikation. Das ist auch schon das Schwerste, finde ich teilweise. Ne?
Okay, hast du ein Beispiel dafür?
Ja, ich meine, laufende Beispiel. Wenn ich sage, hier das da hinten... Das sieht aber unordentlich aus bei dem Hintergrund. Das ist ja kacke. Also das ist ja voll die Wertung für dich. wenn ich sage, guck mal, da oben in der oberen Reihe sehe ich grüne Zettelchen, so könnte ich noch die Größe beschreiben. Darunter sind dann, das kann ich noch zählen, 6 blaue Zettel und darunter ein roter, ein grüner und ein gelber, richtig?
Ja, genau. Für alle, die jetzt nicht sehen, sondern nur hören, genau. Ich habe so eine große Wand hinter mir stehen mit Post-its, mein Post-it-Parkplatz.
Ja. Und ich habe die ja nicht, und in dem Moment, wo ich sage, das sieht aber unordentlich aus, kam gleich, oh, so ein bisschen, da passierte was in dir, diese Wertung, die macht ja was. Und in dem Moment, wo man beschreibt, was man da sieht, ist es ja total wertfrei und greift niemanden an. Ne?
Okay, das ist also der erste Schritt von gewaltfreier Kommunikation, immer nur das zu beschreiben, was ich sehe und nicht, was ich darüber vielleicht denke.
Genau.
Oder wie ich es bewerte. Dann kommt?
Dann kommt das Gefühl, also dass ich wirklich ein Gefühl benennen kann, was das da mit mir macht. Und es könnte jetzt sein, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Post-its bleiben und ich kann mit oder brauche so ganz krass Ordnung, da sind wir schon mal im Bedürfnis. Aber mich beunruhigt das, mich macht das nervös, das könnte ja sein, weiß ja nicht, was ich habe, so, ne, innerlich. Mich macht das total nervös oder ich werde total nervös, dann verstehst du vielmehr, was in mir vorgeht gerade, dass das nichts mit dir zu tun hat, sondern mit mir, mit meinem Gefühl. Irgendwas löst das in mir aus, das stößt was an, ich werde total nervös. Ich kann mich gar nicht mehr auf dich konzentrieren, sondern sehe immer nur noch da hinten, was zu tun ist. Könnte ja sein. Also ich beschreibe das Gefühl, damit du verstehst, wie ich mich fühle. Und ich tatsächlich mich selber dadurch ein bisschen beruhige. Also es gibt da eine spannende Studie von Lieberman zu. Der hat 2007 in den USA Leute in so einen Kernspintomographen geschoben. Und dann hat er denen so Gesichter gezeigt von Gesichtsausdrücken, die zum Beispiel wütend oder glücklich dargestellt haben. Und man konnte dann so sehen, dass in der Amygdala im Gehirn so ein bisschen Aktivität stattfand. Man geht davon aus, dass diese Spiegelneuronen, die wir haben, dazu führen, dass wenn wir eine Emotion sehen im Gesicht einer Person, wir da mitfühlen. Der präfrontale Kortex vorne, der für logisches, klares Denken und auch lösungsorientiertes Denken steht, der nimmt in dem Fall ab. Also sobald Gefühle aktiv werden, werden wir weniger rational. Und dann kam die Aufgabe für diese Leute, die da drin lagen, da ploppt jetzt ein Gefühlswort auf oder zwei und klickt mal das entsprechende Gefühlswort an, das zutreffende. Und in dem Moment, in dem sie das gemacht haben, passierte was total Spannendes. Da hat sich nämlich die Gefühlsregion im Gehirn schlagartig beruhigt und der präfrontale Kortex, also lösungsorientiertes Denken, nahm wieder zu. Und das hat man auf unterschiedliche Arten und Weisen überprüft. Und man kann sagen, die Studie heißt auch Putting Feelings into Words, dass wenn wir Gefühle richtig fassen, richtig greifen können, dass sich bei uns was beruhigt und dass wir auch wieder klarer miteinander im Kontakt sein können.
Okay, also ich beobachte, dann drücke ich aus, was ich dazu fühle.
Genau.
Um dann?
Um dann mein Bedürfnis, also wirklich den Beweggrund, meine Motivation zu benennen. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, so Ordnung ist mir total wichtig, dann ist dahinter wahrscheinlich auch noch Sicherheit, weil ich total nervös bin. Ich werde total nervös, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich brauche da irgendwie, vielleicht ist es auch, keine Ahnung, Struktur. So, muss ich jetzt reinfühlen. Wie auch immer, ich sag dir, was es ist bei mir. Ne? Bei mir ist es, vielleicht ist es auch was ganz anderes, ein anderes Bedürfnis, sondern so ein Bedürfnis nach, dass ich mich konzentrieren möchte. Ich möchte mich konzentrieren können. Dann verstehst du, okay, das kannst du jetzt gerade nicht, weil zu viele Eindrücke vor dir sind. Das wäre mein Bedürfnis. Das würde ich dir einfach so mitteilen.
Und dann?
Dann hoffe ich, dass du ein bisschen mehr meiner Lebenswelt verstanden hast. Und wenn ich dich dann bitte, könntest du vielleicht, weiß ich nicht, den Hintergrund ändern für mich, damit sich mein Bedürfnis nach Konzentration erfüllt in dem Moment, dann ist die Bereitschaft von dir sicherlich höher, als wenn ich sage, ey, Janike, guck mal da hinten, das ist total unordentlich, mach mal einen anderen Hintergrund. Also das ist im Grunde dieser kurze Unterschied. Wir sagen oft, das ist ja unordentlich, räum mal auf. Das entfernt uns eher voneinander als alles andere. Und das andere ist, ich mache eine Selbstoffenbarung auf diesen vier Ebenen.
Das heißt, gewaltfreie Kommunikation wende ich dann an, wenn ich etwas von jemand anderem will? Oder gibt es noch mehr Einsatzmöglichkeiten?
Genau, also wenn ich möchte, dass jemand anderes etwas tut, das mir gerade wichtig ist, dann könnte ich so bitten zum Beispiel. Also dadurch erhöht sich das Verstehen bei der anderen Person. Und Verstehen ist ja immer eine super Grundlage, um auch was tun zu können. Wenn ich nicht verstehe, warum du das von mir willst, dann ist es Glück, dass ich es mache. Aber ne, das darf nicht zu aufwendig sein. Es gibt aber auch noch die Empathie. Also diese vier Schritte kann ich auch nach innen richten. Also ich beobachte im Grunde meine Gedanken in diesem Moment. Und das ist total spannend, total abgefahren, weil Gedanken, selbst der Gründer, also Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation erfunden hat, hatte immer wieder Gedanken von, boah, ey, dem würde ich mal richtig gerne eine reinhauen. So, ne? Also es war, im Grunde war das so der friedvollste Mensch, der mir begegnet, also nicht begegnet ist, aber den ich so kenne, der trotzdem diese Gedanken hatte. Und die beobachtete er dann und sagte, okay, alles klar, ist ja spannend, was da so abgeht in meinem Kopf. Ja, woher kommt das? Was für ein Gefühl steckt da eigentlich hinter? Wenn ich solche Gedanken habe, dann bin ich ja relativ ohnmächtig oft oder auch hilflos oder bin traurig, ne? Weil mir, dann kommen wir zum Bedürfnis, zum Beispiel Fairness wichtig ist, dass wir fair miteinander umgehen, dass wir Gerechtigkeit haben, dass wir Frieden haben. Dann kämen so meine Werte. Dann wird mir klar, okay, das ist mir eigentlich wichtig. Dann sind diese Gedanken interessant, die haben mich dahin geführt, dass ich weiß, was ich brauche, ne? Also zum Beispiel Frieden. Jetzt kann ich mir überlegen, wie kann ich das erfüllen? Wie kann ich mich darum kümmern, dass wir friedlicher hier miteinander umgehen? Und dann habe ich wieder einen sehr positiv orientierten Auftrag für mich formuliert. Ich kann mich mit diesem Frieden beschäftigen und nicht mit dieser Person, die ich am liebsten irgendwie an die Wand klatschen würde, ne?
Ja, sehr, sehr spannender Ansatz auch. Vielleicht können wir nochmal auf den Arbeitskontext zu sprechen kommen.
Ja.
Wenn ich jetzt in einer Firma arbeite, in der es mir nicht gut geht, weil mein Chef ungerecht ist, weil im Team irgendwie Zwietracht herrscht, weil hinter dem Rücken übereinander gesprochen wird, was kann ich denn tun oder wie kann ich die gewaltfreie Kommunikation nutzen, um für mich die Situation zu verbessern?
Also im ersten Moment definitiv, es gibt ja total, also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Es gibt einmal den Chef, der so unfair ist, als Kind zu sehen. Das finde ich ist eine total spannende Übung. Also das gelingt mir relativ gut. Ich weiß nicht, wie das dir gelingt. Wenn du so Menschen siehst, die so 30, 40, 50 sind, guckst denen ins Gesicht und dann mit so ein bisschen Fantasie siehst du das Kind von früher, so mit, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren. Vielleicht gelingt das vielleicht nicht, wenn man dann noch ein Kinderfoto kriegt zum Beispiel, ist ja noch besser von der Person, ne? Mal so ein bisschen recherchieren. Ich finde das auch immer spannend, Janike, ich muss eben ganz kurz ausholen. Wladimir Putin und auch Donald Trump als Kind ist unfassbar, was für eine Empathie ich aufbringen kann für diese Menschen, wenn ich die als Kind sehe. Und das kann ich im Grunde für jeden Menschen, wenn ich ihn oder sie als Kind sehe, wo wir ja sonst schon viele Wertungen im Kopf haben. Also ich versuche, das Kind zu sehen und versuche dann mal einfach so diese 4 Schritte durchzugehen. Mensch, was braucht das Kind da im Gegenüber gerade? Ne? Also was fühlt das Kind, was braucht das Kind vielleicht? Und dann auf dieser Grundlage einfach mal beim nächsten Mal in Kontakt zu gehen, weil ich dich jetzt besser verstehe. Und das mache ich nicht von oben herab, du kleines Kind, sondern total auf Augenhöhe. Ne? Also ich bleibe ja im friedlichen Modus und versuche, das Kind im Gegenüber zu sehen und mit dieser Haltung da reinzugehen, das macht was mit dem eigenen Bauchgefühl. Auf einmal siehst du ja meist, wenn das ein unfairer Chef ist oder eine Chefin, dann ist das ja meist sowas, die sind ja nicht total happy mit dem, was sie da tun. Das sind ja innere Zustände, die echt nicht so schön sind oft. Und wenn ich das sehe und verstehe, dann empfange ich die Person anders. Und das macht im Kontakt dann schon wieder was aus. Und das merkt mein Gegenüber, dass ich auf einmal ganz anders mit ihm oder ihr umgehe. Und dadurch verändert sich Kommunikation. Also wenn ich von Gedanken heraus kommuniziere, dann kommen mal Vorwürfe oder unterschwellige Vorwürfe oder nur Mimik, die verachtend ist. Das kommt unwillkürlich raus, wenn ich Gedanken habe. Wenn ich mich aber mit dem Bedürfnis verbinde, auf dieser Ebene bleibe, da bin ich verbunden mit der anderen Person. Egal, was die getan hat, ich muss ja nicht mehr urteilen. Ich bin jetzt beim Bedürfnis und ich kann das verstehen. Und alleine, wenn ich keinen Ekel mehr zeigen muss oder weil es einfach aus mir rauskommt, dann verbessert sich diese Kommunikation zu dieser vorgesetzten Person. Das ist spannend.
Warum?
Weil ich sie anders verstehe, weil ich sie nicht mehr verurteile, sondern weil ich das Kind in dieser Person verstehe. Also das beruhigt mich etwas. Mein Leben wird dadurch nicht viel besser, aber ich verstehe so ein bisschen besser die andere Person. Verstehen ist die erste Grundlage, um miteinander in einen friedlichen Kontakt zu kommen.
Ja. Ich stelle mir jetzt vor, wenn ich so in meinem alten Modus gewesen wäre, ja, meinem Konzernmodus, und du hättest mir jetzt gesagt, geh doch mal zu deinem Chef, der unfair ist, und guck, was der braucht. Hätte ich gesagt, wieso soll ich gucken, was der braucht? Ich brauche was. Ja. Er ist ja der Chef.
Ja.
Warum sollte ich es trotzdem tun?
Also ganz klar ist natürlich erstmal Selbstempathie vor, ne, Empathie. Also ich muss mich erstmal um mich selber kümmern. Wenn ich in so einem Zustand bin, wo ich wirklich ärgerlich oder wütend bin, dann bringe ich keine Empathie auf. Das ist natürlich, das geht nicht. Also ne, dann wäre es cool, ich kann mich irgendwo auskotzen und jemand hört mir empathisch zu. Das wäre super. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Kraft, um auch Empathie für andere aufzubringen. Also erstmal gucken, was ist mir eigentlich wichtig? Was sind meine Werte? Wie bei dir, diese Zuverlässigkeit, die damals nicht erfüllt wurde durch dieses Vorgehen, das erstmal zu klären, klar zu haben, das ist mein Standpunkt auf Bedürfnisebene, das brauche ich. Damit bin ich jetzt im Reinen, weil ich das weiß. Jetzt gucke ich mal, was ist denn bei der Person los? Und wie können wir nachher, wenn ich das Bedürfnis auch habe, dazu kommen, dass wir eine Strategie finden, die für mich richtig gut ist und genauso gut für meinen Vorgesetzten oder die Vorgesetzte? Das wäre eine Möglichkeit.
Auch da würde ich wieder sagen, so in meinem alten Modus, warum sollte ich dem einen Gefallen tun?
Ja, ganz schön verhärtete Fronten, ne? Ja, genau, also dann gibt es die Möglichkeit, will ich das oder will ich das nicht? Ne? Also ich muss ja nicht mit jedem Menschen empathisch sein, Ich empfehle es nur, mit jedem Menschen empathisch zu sein, weil es einfach einen großen Mehrwert hat. Wenn ich nicht dazu bereit bin, dann muss ich bei mir wirklich erstmal gucken, so, was brauche ich? Ich kümmere mich um mich. Das heißt aber auch, dass wenn ich mal Ruhe brauche oder so, weil ich nur noch Aufgaben habe, ne, also so ein Stapel und ich kriege gar keine Ruhe, überhaupt nicht. Und das macht mich auch im Grunde krank. Dann muss ich erstmal verstehen, dass mich das krank macht, dass ich Ruhe brauche. Und dann kann ich mich um diese Ruhe besser kümmern. Also ich kümmere mich erstmal um meine Bedürfnisse. Ich verarzte mich quasi so ein bisschen. Und dann irgendwann merke ich, okay, der Energietank, der füllt sich wieder. Weil ich weiß, was ich brauche. Und ich kümmere mich nicht im Kontext Beruf unbedingt darum. Das kann ich tun. Aber ich kann ja meine Strategien in meinem Leben wählen. Also ich muss ja nicht in diesen 6-7 Stunden, die ich da bin, mir da alles erfüllen. Ich kann ja in der Regel auch die andere Zeit noch gut dafür nutzen, um mich darum zu kümmern, was ich brauche. Ne?
Also du hast ja gerade was erzählt und ich habe parallel darüber nachgedacht, wie war das eigentlich damals bei mir?
Ja.
Und ich glaube, das Problem oder warum ich so wenig bereit war, ist natürlich jetzt auch übertrieben formuliert, ne? Aber ich versuche mich mal so reinzufühlen in vielleicht den einen oder die andere, die zuhört. Und wie gesagt, ich war damals schon auch ähnlich unterwegs, dass ich mich gefragt habe, warum sollte ich diesem Fiesling überhaupt irgendwas Gutes tun? Und ich denke jetzt so im Rückblick, in der Reflexion, dass es schon war, dass ich selber im Mangel war, weil ich mich nicht um meine eigenen Bedürfnisse gekümmert habe. Ne? Und heute ist es ja anders. Ich kümmere mich da gut drum.
Ja.
Das ist mir auch wichtig und ich kriege das auch mit, relativ zeitnah, wenn ich länger mal nicht drauf geguckt habe. Ja. Und jetzt, wo ich mich drum kümmere, kann ich dem anderen das auch zugestehen. Also ich bin viel empathischer dadurch geworden und viel großzügiger im Umgang, so würde ich es vielleicht mal sagen.
Ja, und das Spannende ist ja auch, du bist ja nicht da geblieben. So, ne? Also man merkt ja auch, dass die Bedürfnisse sein können nach Sinn und die erfüllen sich da überhaupt nicht. Also ich werde da nichts für tun, mich da weiter zu engagieren, weil das ist überhaupt nicht mein Ding, was ich da gerade mache. Dann muss ich auch gucken, bin ich da überhaupt richtig? Und cool wäre es ja, wenn du, hast du danach nochmal mit dieser Person gesprochen?
Mm-mm.
Okay, also wenn das so richtig verhärtet ist, dann ist es ja oft so, solange wir so Menschen haben, die wir überhaupt nicht, mit denen wir uns nicht versöhnt haben oder die wir einfach nicht, also die wir immer noch ablehnen, fortlaufen, dann ist das auch immer noch so ein gewisser sozialer Stress. Ne? Wir begegnen den Menschen, du wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn man denen begegnet, dann ist so ein gewisser sozialer Stress da. Und diese Versöhnung oder diese Vergebung anderen gegenüber ist ja im Grunde nur was sehr, sehr Egoistisches für mich, damit ich einfach komplett im Reinen bin. So, ich bin jetzt mit meinem Leben, mit dir komplett im Reinen und kann dir quasi für die Taten, die du damals mir angetan hast, vergeben, weil ich so, ich bin stark, ich bin aus meinem Bedürfnis heraus, ich handle daraus, ne? Und ich gehe vielleicht aus diesem Unternehmen. Also das ist ja auch ein wichtiger Schritt oft. Ne?
Wie schaffe ich das denn jetzt? Okay, ich sag mal, ein Gefühl wahrzunehmen, kriegen wir noch hin. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen schwierig. Also ich erlebe das immer wieder im Coaching. Ja. Aber ich glaube, noch schwieriger ist es wirklich, das Bedürfnis hinter dem Gefühl zu erkennen.
Ja, ja.
Wie kann das gelingen?
Erstmal brauche ich Wörter dafür, Begrifflichkeiten. Und man kann ja überall gucken. Es gibt ja so Bedürfnislisten zum Beispiel. Ich habe da mal so einen Kreis gemacht. Ich weiß nicht, ob du hier Sachen verlinkst. Wenn du es verlinkst, können wir es einfach drunter setzen. Also es ist so ein Mangelbedürfniskreis im Grunde. Und wenn ich die Worte habe, manchmal komme ich auf Bedürfnisse gar nicht, ne, dann sehe ich das Wort und denke, ja, das ist es so. Ne? Zum Beispiel Inspiration. Also ich glaube nicht, dass Menschen häufig da sitzen, traurig und denken, Inspiration, das fehlt mir gerade so. Ne? Aber wenn ich es lese, weiß ich, ja, da habe ich einen riesen Mangel gerade. Ich muss mich drum kümmern. So, ne? Es gibt auch ganz oft so hinten an der Wand, das finde ich total geil, das habe ich in Seminaren manchmal. Dann ist da sowas, du kennst doch diese Abreißzettel im Supermarkt. Und dann gibt es auch so eine Bedürfnisliste, nimm dir, was du heute brauchst. Und dann stehen da so Bedürfnisse dran, unterschiedlich. Und dann kann man sich abreißen, was man für diesen Tag braucht. Und ich finde das einfach total cool. Wenn du dieses Wort siehst, dann merkst du, du gehst irgendwie in Resonanz, du brauchst da was, weil das ist gerade echt unerfüllt. Und dann kümmerst du dich drum. Dann kannst du dich ja drum kümmern. Inspiration, wie erfülle ich mir das? Dann höre ich mir einen Podcast von Janika an. So, ne? Ja, ist ja so. Und danach bin ich glücklicher, hab aufgetankt und weiß so, ah, das habe ich gebraucht gerade. Ne?
Was kann man noch machen, außer Worte zu haben oder auch auf eine Tabelle oder ein Rad oder wie auch immer was zuzugreifen mit Worten?
Ja, man sollte ein Vokabular finden, definitiv. Das finde ich schon wichtig. Wenn ich keine Worte finde für das, was ich brauche, dann kann ich es zwar spüren, aber ich möchte ja auch eine Strategie. Also meine Strategie, der vierte Schritt der GfK, das ist ja die Bitte oder die Strategie, die leitet sich ja aus dieser Klarheit ab. Also gewaltfreie Kommunikation führt zu Klarheit. Und auf Grundlage dieser Klarheit von Gefühl und Bedürfnis kann ich mein Leben genießen. Das heißt aber auch, also ich glaube jetzt gerade in diesem Moment, dass wir diese Worte brauchen, um uns klarer zu werden. Deswegen so Coaching-Prozesse, ganz viele, ganz große jetzt gerade in den sozialen Medien, sind total auf dem Bedürfnistrip und sagen, ne, erfüll dir deine Bedürfnisse und du wirst wachsen. Ist ja auch faktisch so. Ich finde dann aber spannend, ich ruder von deiner Frage weg, fang mich einfach ein, wenn ich zu weit wegrenne, ja. Ich finde es spannend, dass wir nicht immer aus Mangel heraus ein Bedürfnis suchen müssen. Also wir können auch mal gucken, was täte mir heute wirklich gut, ohne dass ich einen Mangel habe. Und wenn ich das weiß, dass ich da Bock drauf habe, dann genieße ich gerade das Leben. Also ich muss ja nicht einen Mangel beseitigen, damit ich wieder auf Null bin. Also ich bin im Minus, ich sehe das Bedürfnis, ich bin auf Null, wenn ich es mir erfüllt habe. Warum nicht auf Null gucken, was würde mein Leben jetzt gerade richtig reich machen und mir dafür eine Strategie ausdenken? Das ist doch total cool. Weil dann, und jetzt reite ich weg, sehe ich den Ferrari-Fahrer in London an der Straße, so ein 18-Jähriger, ist mir passiert. Und da habe ich immer so einen kleinen, ganz kleinen Widerstand, weil ich denke, das Geld kannst du doch auch anders investieren. Aber er erfüllt sich dadurch vielleicht gesehen werden. Ein ganz wichtiges Bedürfnis, ne? Sichtbarkeit, gesehen werden. Und wenn er das klar gehabt hätte, dann würde er wissen, dass diese 300.000 Euro im Grunde, das kriegt er anders. Das kriegt er mit 0 Euro und mit einer Strategie, die viel kreativer ist.
Was wäre eine coole Strategie für ihn gewesen?
Eine richtig coole Strategie wäre ja zum Beispiel, anderen Menschen zuzuhören. Einfach nur zuzuhören oder mit ihnen in Kontakt zu kommen oder wie jetzt auch viele unterwegs sind, eine Inspiration anzubieten. Ne? Soziale Medien nutzen sind ja dafür total toll, um anderen etwas mitzugeben, von dem ich glaube, das ist gut. Sie sehen mich, das ist ja auch Instagram und so weiter, läuft ja sehr gut darüber. Ich werde gesehen, ich bekomme noch ein Like, ich bekomme noch Anerkennung und es kostet ja alles nichts. Ich gebe was in die Welt raus und erfülle mir dadurch gewisse Bedürfnisse. Ja.
Wie wär's durch Zuhören befriedigt?
Im Sinne, ich bin präsent und ich bin sehr Zuhören ist eines der wertvollsten Geschenke, das wir anderen Menschen machen können. Also wirklich nur zuhören, ohne Ratschläge, einfach nur zuhören. Die Dankbarkeit und die Sichtbarkeit, die ein Mensch bekommt, also auch die Werthafte, also den Wert, den ein Mensch bekommt, der nur zuhört, der ist unermesslich groß. Also ich weiß nicht, ob du, also sicherlich ist dir das so bekannt, aber Menschen, die wirklich gut zuhören, das ist unbezahlbar. Das ist Wahnsinn. Also man kann das ja üben. Man kann ja üben, guter Zuhörer oder Zuhörerin zu werden, wenn man denkt, das würde das eigene Leben bereichern. Das tut es auf jeden Fall. Wär so eine Strategie.
Was ist für dich persönlich da so wertvoll dran?
Das passiert einfach nicht im Leben. Also es passiert zu selten im Leben. Wir reden miteinander, wir reden über das Wetter, wir machen Smalltalk, das ist ja auch wichtig, um das Eis zu brechen. Aber ein Gefühl anzusprechen oder ein Bedürfnis anzusprechen, das ist so sehr. Ich habe heute mit einem Physiotherapeuten aus dem Bundesliga-Team gesprochen, der sagte, so Mentalcoaching, das ist total verpönt bei uns, das sind Männer, so, das sind richtig krasse Männer und die brauchen so Gefühle und Bedürfnisse, das ist Quatsch, die liefern ab so und das ist verpönt bei uns. Ich finde das traurig auch, weißt du, also da gehst du durch ein Berufsleben, jetzt im Sport da oder anderswo und kriegst nie einen Kontakt zu deinen Gefühlen oder Bedürfnissen und jemand, der wirklich gut zuhören kann, der wird vielleicht nochmal nachfragen, bist du traurig? Aber der wird dich nicht verurteilen, wird dir keinen Ratschlag geben. Der wird fragen, bist du traurig? Hat dir das und das gefehlt? Ne? Eine zuhörende Person macht ja nicht mehr, als mal kurz, in der GfK zumindest, als mal kurz ein Gefühl und Bedürfnis zu deuten, Empathie zu geben und da zu sein. Das war's. Und dann machst du damit, was du willst. Wirst glücklich damit.
Und was löst es bei dem anderen aus?
Klarheit. Totale Klarheit. Also erstmal gesehen und gehört werden. Ganz wichtige Punkte, so Riesengrundbedürfnisse von Menschen. Dann Klarheit für sich selber zu finden. Nur durch dieses Zuhören. Und dann zu verstehen, okay, ich habe die Macht. Ne? Also ich habe die Macht über mein Leben. Ich weiß, was ich brauche. Und ich kann jetzt losgehen und mich darum kümmern. Und ich brauche echt niemanden, der mir sagt, mach das mal so oder mach das mal so, der mir Ratschläge gibt. Weil das passt für mein Leben vielleicht gar nicht. Ne? Ich muss nur die Klarheit haben auf dem Punkt, was für ein Bedürfnis ist es? Was brauche ich gerade? Ja.
Das heißt, durch die gewaltfreie Kommunikation kann ich sehr, sehr viel verändern in meinen Beziehungen, ob jetzt im Arbeitskontext, im Privaten. Ja. Es ist ein Werkzeug, um zu verbinden statt zu trennen.
Genau, ja.
Und ich sollte es unbedingt eigentlich mal ausprobieren, oder?
Unbedingt. Und der Versuch ist es schon wert, es zu tun. Auch wenn es komisch wirkt. Ich sage ganz ehrlich, es wirkt komisch und man geht über eigene Grenzen, glaube ich, häufig. Aber es lohnt sich total, ja.
Was hat sich in deinem Leben verändert, seitdem du gewaltfrei kommunizierst?
Ich habe zweimal den Job gewechselt. Ich habe ja mehr Mut bekommen für sowas, weil ich genau wusste, wenn ich das jetzt weitermache, dann werde ich echt auf Dauer unzufrieden. Ich bin mutiger geworden, weil ich jetzt mehr gucke, was brauchen die anderen. Also früher war es viel aus der Anerkennung heraus. Deswegen soziale Medien konnte ich nicht gut, weil ich es für Anerkennung wollte oder Reichweite oder sonst was. Und dann hätte ich Angst vor Bewertungen gehabt und Verurteilung. Wenn ich aber jetzt auf die Bedürfnisse schaue der anderen, was brauchen die? Wie kann ich denen was Gutes tun durch mein Tun? Ist das viel einfacher, auch viel einfacher und entspannter mit Kritik umzugehen. Weil es ist ja okay, du darfst ja das kritisieren, was ich tue. Ich tue das aber aus dem Grund heraus, der für andere und für die Bedürfnisse anderer Menschen wertvoll ist. Das also hat viel mehr Leichtigkeit gebracht, viel mehr Selbstsicherheit und hat mir eben gezeigt, dass ich nicht von der Bewertung anderer abhängig bin. Also das, wie wir es durchs Schulsystem gegangen sind, der eins hinterhergerannt, nie bekommen vielleicht, also in meinem Fall selten bekommen, außer im Sport, musste ich ablegen, um glücklicher zu werden und zu wissen, es geht nicht im Leben um die Anerkennung. Es geht darum, das Leben der anderen reicher zu machen und das eigene Leben natürlich auch. Und es geht auch nicht primär um Geld in dem Kontext dann, ne? Das kann ich ohne Geld machen.
Für mich zusammengefasst heißt es jetzt nochmal, es geht darum, bei gewaltfreier Kommunikation dem anderen seinen Entscheidungsspielraum zuzustehen, oder seiner Entscheidungsfreiheit. Ja. Dann geht es aber auch darum, nicht zu werten und auch nicht bewertet zu werden. Ja. Und es geht darum, auf ein Level von gegenseitigem Verstehen zu kommen.
Ja, einer meiner Lieblingssprüche dazu klebt da hinten, den siehst du wahrscheinlich nicht so gut, weil die Kamera unscharf ist. Ein Feind ist jemand, dessen Geschichte wir noch nicht gehört haben. Und ich glaube, das ist das, was gewaltfreie Kommunikation super beschreibt, auch in Kriegssituationen oder da war Marshall Rosenberg damals ja viel unterwegs, ne, wenn es richtig um Extremmorde ging, dann zum Verstehen beizutragen, ne? Und auf der Grundlage miteinander zu leben.
Hast du da eine Anekdote von ihm?
Es gibt zum Beispiel die Situation, ich glaube in Los Angeles war das, wo er zwischen einer Bande und der Polizei als andere Bande vermittelt hat, also mediiert hat. Und es ging 3 Tage lang und es ging in diesem Prozess, also beide hatten Opfer auf den eigenen Seiten, also die haben sich gegenseitig ermordet und haben gesagt, wir kommen mit Gewalt hier nicht weiter. Also wir sind zwar irgendwie eine Gewalt, die Polizei, aber wir würden ja alle sterben, wenn wir so weitermachen. Und die anderen eben auch, haben auch ganz viele verloren. Und die wollten auch nicht mehr, weil die gemerkt haben, so viel Tod, das bringt es dann auch nicht. Und dann kam Rosenberg da rein und hat 3 Tage lang dazu beigetragen, dass die eine Seite Gefühle und Bedürfnisse benennt und die andere Seite. 3 Tage lang hin und her, ohne auf eine Lösung, immer hin und her, bis sie einander verstehen konnten und eine Lösung im Frieden finden konnten. Es ging da nicht mehr um Strafe, es ging nicht darum, sich zu bestrafen für etwas, sondern zu verstehen und zu gucken, wie können wir miteinander leben. Und diese Prozesse sind es echt wert, ne? Also weg von Strafe hin zum Verstehen und dann zu einer Lösung, wie wir miteinander leben können.
Oh, total schön.
Ja.
Wenn ich starten möchte, wie lege ich los?
Ja, es gibt total viele Trainer und Trainerinnen, die das anbieten, die so Einstiegsseminare dazu anbieten, so 2-3 Tage. Ich glaube, es sind 3 Tage. Kriegt man so ein gutes Gefühl für gewaltfreie Kommunikation. Man kann auch bei mir einen 2-stündigen Online-Kurs machen an dieser Stelle. Das finde ich auch ganz cool, um so authentisch mal reinzukommen, so reinzufühlen, ist es was. Und dann kann man mit so einem 3-Tage-Seminar anfangen. Das kann man bei mir nicht machen zum Beispiel. Da sucht man sich dann welche. Und dann kann man so eine Jahresausbildung machen und trifft sich so alle 2 Wochen, glaube ich, war das bei mir am Wochenende und geht alles durch. Ne? Also geht alles, was die gewaltfreie Kommunikation so zu bieten hat, durch. Und dann ist man relativ gut aufgestellt. Aber es ist eben kein Prozess, der jetzt mal eben am Wochenendseminar durch ist. Ne? Es ist viel Arbeit mit mir selber, mit meinen eigenen Geschichten, Versöhnung, teilweise irre, Janike, irre, also Versöhnung mit Menschen, die verstorben sind. So, ne? Da habe ich noch einen offenen Konflikt und das mit gewaltfreier Kommunikation anzugehen, da denke ich auch, wenn ich das jetzt so höre, da werbe ich nicht für, also damit werbe ich dann nicht für die Methode, weil man eher so abschreckend denkt, okay, aber das funktioniert, ne? Also das ist schon krass. Aber das funktioniert nach einem Jahr Training, so dass man sich darauf einlassen kann und das versucht, ne?
Sag ich mal, ich möchte jetzt nicht so in die Ausbildungsrichtung gehen. Reicht auch was zu lesen? Reicht auch einfach die Schritte zu praktizieren? Geht's noch leichter?
Ja, Rosenberg hat ja damals total viele Bücher geschrieben. Es gibt so unfassbar viele Bücher zur gewaltfreien Kommunikation. Also wenn du mich da so fragst, was mein Lieblingsbuch ist, kann ich es dir nicht sagen tatsächlich. Ich weiß, im Kindbereich von Katrin Hohmann, Gemeinsam durch die Wut, finde ich ganz cool, ist auch für eine gewaltfreie Kindheit geschrieben. Und beinhaltet viel gewaltfreie Kommunikation im pädagogischen Kontext dann. Also ich habe noch nie ein schlechtes Buch zur gewaltfreien Kommunikation gelesen. Deswegen glaube ich, wenn man einfach mal guckt, gewaltfreie Kommunikation, man findet unfassbar viel.
Ich weiß ja, welches dein Lieblingsbuch dazu ist.
Du weißt das? Ich habe dir damals zur Hochzeit, ne?
Genau, weil wir uns ja zur Hochzeit keine Geschenke gewünscht haben, außer das Lieblingsbuch. Und da hast du mir dieses Buch hier hinten geschenkt, das da heißt Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg.
Ja, genau. Und der hat so viele Bücher geschrieben, dass ich jetzt den Titel nicht mehr rausbekommen habe. Was steht da noch drauf auf dem Buch? Aber ja, definitiv. Hat mich sehr bewegt. Also hat mir auch den Zugang zur gewaltfreien Kommunikation damals gegeben, weil ich dadurch verstehen konnte, wie es funktioniert. Und habe mich darauf eingelassen. Gibt es übrigens als Hörbuch. Und das ist für mich als hörende Person total cool, sich das mal durchzuhören. Ne? 12 Stunden oder so.
Ich würde gerade sagen, im Stau mal anhören oder genau. Auf einer langen Autofahrt, aber ich habe kein Auto. Also von daher muss ich doch noch mal anders überlegen. Aber ich habe ja auch das Buch hier. Genau. Hergen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ja, spannendes Thema, wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass der eine oder die andere Zuhörerin da mal tiefer einsteigen mag.
Ja, das würde mich auch freuen. Danke.
Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert 5 Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janine.